Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.
Heute ist der 25. Januar und das ist die 14. Ausgabe von unserem Digitalk, einem Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin Roger Zeri.
Es geht in der heutigen Sendung um digitales Radio, um Digital Audio Broadcast oder kurz DAB. Bei uns ist der Pietro Ribi von der SRG. Er leitet die drei Spartenprogramme Swiss Jazz, Swiss Pop und Swiss Classics. Herr Ribi, können Sie uns sagen, wie viele Leute das die Programme ungefähr hören?
Also im Moment sind es ungefähr 500.000 pro Woche. Das ist so ungefähr 8% der Radiohörer.
Bei uns ist auch der Walter Jäcki. Er ist Dagi-Redakteur für alle technischen Themen von der Wäschmaschine bis zum Radio. Walter, du hast mal beim Radio geschafft. Wie wichtig ist das Radio für dich selber?
Für mich als Benutzer ist Radio sehr wichtig. Bei mir hört irgendjemand im Haus eigentlich immer Radio. Meistens auf irgendeinem Spartenkanal, weil ich bin ein grosser Fan von Spartenkanälen jeder Art.
Also Spartenradio heisst Jazz oder Hudigäckler oder was heisst das konkret?
Ja, zum Beispiel. Also Swiss Classic höre ich zum Beispiel sehr viel.
Als erstes gehen wir mal zu den Goodies. Herr Ribi, ich habe gesehen, Sie haben da einige so technische Gadgets mitgebracht. Was können die alle?
Von diesen DAB-Empfängern gibt es bereits über 800 auf dem Markt. Allein in der Schweiz sind es etwa 270. Wobei in den grossen Verkaufshäusern, also Interdiscount und Mediamarkt und so, da sind die Angebote relativ klein. Das Angebot ist gross, vor allem bei Kleinhändlern, die jetzt das als gutes Geschäftsfeld entdeckt haben. Also ich habe jetzt hier als Beispiel so eine kleine Grundig, hat man gerade so schön ihre Hand drin, es ist ein Pocket, das ist MP3-Player und DAB-Empfänger gleichzeitig.
Walter Jäcki, hast du ein Goodie mit dabei?
Ich bin vor ein paar Tagen auf so eine Webseite gestoßen, wo weisse Hai Göttis suchen. Der weisse Hai ist ja eigentlich der Bösewicht vom Dienst, vor allem seit diesen berühmten Filmen. Und der weisse Hai ist ganz ein Armer, weil der ist nämlich fast ausgerottet. Bei ein paar Arten gibt es einen Rückgang von etwa 80% der Bestände. Also den Hai gibt es nicht mehr sehr lange. Und es gibt jetzt also Haiforscher, die wenigstens mal noch das Verhalten erforschen von diesen grossen Fischen. Und einer davon, der sammelt jetzt Geld für seine nächste Kampagne und sucht darum im Internet Paten. Der Dienst, den man dann kann dafür bekommen kann, ist so eine Satellitenortung von seinem Göttikind. Also man weiss dann, wo sein Haifisch gerade rumschwimmt. Was allerdings ausgeschlossen ist, ist, dass das Göttikind mal ein Hai auf Besuch kommt.
Ja. Roger Zedi, dein Goodie.
Ja, mein Goodie diese Woche ist ein Widget für OS 10, das ich noch recht praktisch finde. Das heisst iStat Nano. Und das ist ein kleines Gratis-Programm, das laufend anzeigt, zum Beispiel die IP-Adresse vom Computer oder was der Chip gerade am machen ist, wie fest die Festplatte schon voll ist. Und alles so technische Details, die aber immer wieder mal praktisch sind. Wenn man zum Beispiel daheim schnell zwei Computer möchte vernetzen, dann muss man meistens wissen, was da unter für eine Adresse hat.
Bester Zufall, weil habe ich auch ein Goodie für den Mac, das heisst Outside. Und das ist ein Skript, das man zum Schutz von seinem MacBook kann brauchen kann. Wenn nämlich jemand probiert, sich anzumelden und ein falsches Passwort eingibt, dann macht das Skript mit der eingebauten Kamera ein Bild. So kann man dann nachher schauen, wer da probiert hat, einem auszuspionieren. Und das ist also eine gute Sache, wenn man seinen Arbeitskollegen oder seinen Mitbewohnern nicht so ganz über den Weg traut. Die Links und alles, was man dazu wissen muss, zu diesen Goodies, gibt es wie üblich auf unserer Webseite. Oder aber auch im iTunes.
Okay, dann wären wir doch schon bei den News von der Woche. Am nächsten Dienstag kommt das lange erwartete Windows Vista auf den Markt. Ein Thema, das viel zu reden gegeben hat, oder jetzt gerade am Schluss nochmal, ist das eingebaute DRM, also das Digital Rights Management vom Vista. Ein gewisser Herr Gutmann von der Uni in Auckland hat gesagt, das sei der längste Selbstmordabschiedsbrief aller Zeiten. und der grösste Ansporn für die Piraterei überhaupt. Ist diese Aufregung gerechtfertigt?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich habe schon probiert, von Microsoft etwas wirklich dazu zu hören und die haben da nicht können oder nicht wollen dazu eine Stellung nehmen. Das ist so eins von diesen vielen Modulen, die da in der Tiefe von diesem Betriebssystem schlummern und wo man dann muss sehen, wie sich das im täglichen Leben auswirkt. Ob das ein Spielverderber wird sein oder ob man mit dem kann umgehen kann, wenn man den Computer normal braucht. Es ist ja auch so, dass auch bei HD-TV-fähigen Geräten, bei den digitalen Verbindungen, es auch so einen Schutz gibt. Das heisst High Bandwidth Digital Content Protection oder kurz HDCP. Und der funktioniert an sich ganz ähnlich wie jetzt die Windows-Funktionen. Das heisst, wenn plötzlich das Abspielgerät das Gefühl hat, es schickt jetzt an ein illegales Gerät, das probiert, den Kopierschutz auszuhebeln, dann kann das Gerät automatisch die Auflösung absetzen oder das Abspielen ganz unterbinden. Also das ist der Kopierschutz, der in jedem Gerät mit einem HDMI-Stecker drin ist.
Heute in den Geräten, die man heute kauft, noch nicht implementiert. Weil die Hersteller viel zu viel Angst haben, dass die Leute dann nicht kaufen.
Aber das Interessante ist auch, man könnte das rückwirkend machen. Also wenn man einen Player hat, dann kann der sagen, auf das Wiedergabegerät, das man vielleicht vor 2 Jahren gekauft hat, spiele ich das Ding nicht mehr ab. Wenn das allzu restriktiv ist, dann ist es tatsächlich ein Selbstmordunterfangen.
Also wir hatten ähnliche Probleme in der Musik und da sind einfach die CDs gekommen, die kopiergeschützt waren und schlussendlich hat man die nicht auf dem PC spielen können. Die Konsumenten sind verrückt worden und die Hersteller, zum Beispiel Sony, haben den schleunigsten Kopierschutz wieder weggenommen, weil das hat sich umgesprochen und dann sind einfach die Leute die CDs nicht mehr da. Mhm.
Bleiben wir noch einen Moment bei Vista. Was mir noch aufgefallen ist, bei amerikanischen Reviews, unter anderem bei Podcasts, kriegt Vista immer von Leuten, die eigentlich bekannt sind als Mac-User, gute Note oder wird gelobt. Matthias, wie kannst du das erklären?
Ja, weil es ein paar tolle Mac-Features implementiert hat. Die Mini-Programme, du hast eins erwähnt vorher, das sind Widgets auf dem Mac.
Am Montag übrigens gibt es im Tag einen grossen Bericht zu Windows Vista auf der Lebenseite. DRM beschäftigt uns noch ein bisschen weiter. Die Woche haben wir es einiges können zu diesem Thema lesen. Unter anderem war in Cannes eine Messe. Dort haben die Vertreter von der Musikindustrie die Vertreter von der Gerätehersteller beschuldigt, dass sie ihr Business eigentlich auf Diebstahl fundieren. Und gleichzeitig hat New York Times dann vermeldet, dass sich grosse Plattenlabel zum Teil schon überlegen, die Musik doch ganz ohne Kopierschutz anzubieten, und zwar auch online. Auf CDs haben wir schon gehört, ist ja das Ganze gescheitert mit dem Kopierschutz. Herr Ribi, Sie kennen sich ja da auch ein bisschen aus. Welche von diesen beiden Meldungen entspricht jetzt mehr der Realität?
Also es kann durchaus der Fall sein, dass man in eine Richtung geht, wo man, wie gesagt, so Sachen nicht kopiergeschützt anbietet. Also es gibt so Modelle in den USA, die schon testet, wo man ein Abi macht. Also man hat ein Abi, man kann so viel downloaden, wie man will. Man zahlt einfach jeden Monat eine bestimmte Summe. Und damit fährt normalerweise die Plattenfirma viel besser. Aber dann hat der Kunde einfach wirklich das ganze gesamte Repertoire von dieser Plattenfirma zur Verfügung. Es ist klar, dass sobald man digital die Medien anbietet, digital Musik anbietet, dann sind die Geschäftsmodelle nicht mehr die gleichen. Die Plattenindustrie hat sich jahrelang dagegen gewehrt, online anzubieten. Am Ende, was ist passiert? Die Kleinen haben gute Geschäfte gemacht und sie haben immer Marktanteil verloren.
Eine Funktion von DAB ist auch, dass man einfach Sachen aufnehmen kann. Hat das eigentlich zu Klagen geführt seitens der Musikindustrie?
Bisher nicht. Wir tun natürlich auf DAB in MPEG-2-Format ausstrahlen. Das heisst, wir haben so ein Broadcast-Format. Das ist das, was wir auch im Studio brauchen. Und das braucht mehr Speicherplatz als MPEG-3. Und man kann selbstverständlich Sendungen bzw. Musikstücke oder so auf seiner Festplatte speichern auf einem DAB-Empfänger, wenn man so einen hat, der so ausgerüstet ist. Ich höre ein Interview am Radio, möchte ich das schnell irgendjemandem bekannt machen, dann kann ich einfach zurückspulen, Aufnahmetaste drücken und dann das aufnehmen. Aber das im MPEG-2-Format. Man kann es dann nicht unbedingt mit dem MP3-Player spielen.
Kommen wir zu etwas anderem. Das Internet soll doch bitte ethisch inspirierend sein. Das fordert der Präsident von China. Und um das auch sicherstellen, tut er ja auch fleissig zensurieren und kontrollieren im Internet. Herr Ribi, haben Sie grundsätzlich Verständnis für die Forderung, mal abgesehen davon, dass China das jetzt ein bisschen fragwürdig umsetzt?
Also grundsätzlich ist man immer dafür, dass man ethisch handelt. Die Frage ist, kann man überhaupt unethisches Verhalten verhindern? Also wenn man jetzt schon nur die ganze Geschichte schaut mit den Spam-Filtern, dann sieht man einfach, sobald dass man ein neues System entwickelt hat, wird das umgangen. Und auf der anderen Seite ist die Polizei bei uns auch tätig und sucht nach Pädophilen und solchen Sachen über das Internet. Das finde ich auch richtig, dass das gemacht wird.
Ja, es
was
gibt ja,
jetzt wirklich also, strafbar ist.
Oder? Es ist sicher relativ hanebüchen, wenn der chinesische Präsident das fordert, der selber Zensur betreibt. Aber schlussendlich, bei uns gibt es immer wieder sehr viele Leute, die, sobald irgendwie die kleinste unangenehme Sache im Internet auftaucht, schreien auch alle Leute nach mehr Kontrolle. Und das heisst dann einfach nicht Zensur, aber sie hätten es eigentlich am liebsten schon auch so.
Das ist schon so. Also ich würde natürlich sagen, der Unterschied für China ist, dass man dort natürlich politische Zensur ausübt. Und das hat andere Folgen. Und hier eigentlich, wenn man jetzt hier von Zensur redet, dann reden wir eher eben von Inhalten, die wirklich kriminell sind.
Eine neue Studie aus Japan kommt zum Schluss, dass UMTS, Antennen und Handys keine Gefahr für Gesundheit sind. Angeblich haben Tests mit der 10-fachen Sendestärke, die normal erlaubt ist, keine ungesunde Wirkung gezeigt. Die Studie ist im Auftrag von der japanischen Telekom-Konzern durchgeführt worden. Walter Jäcki, du verfolgst ja Technologie schon über eine längere Zeit. Wem kann man in solchen Fragen eigentlich glauben?
Das ist eine schwierige Frage. Es sind so Ursachen-Wirkungszusammenhänge, die man nicht genau erklären kann. Und je mehr Studien das gemacht werden, desto grösser wird eigentlich die Verwirrung. Und man muss schauen, wie ist es dann mit anderen ähnlichen Fällen. Also zum Beispiel gibt es ja auch so elektromagnetische Störungen von Hochspannungsleitungen, das Personal von der Bahn, das den ganzen Tag denen ausgesetzt ist. Dort hat man auch so lange Reihen von Gesundheitsuntersuchungen gehabt und hat dann herausgefunden, dass die vielleicht an gewissen Krebsarten ein bisschen früher sterben. Aber das ist nicht signifikant. Was wahrscheinlich das Hauptproblem ist bei allen diesen winzigen Störungen vom Wohlbefinden oder von der Gesundheit ist, dass sich die summieren aus verschiedenen Quellen. Es gibt nicht nur die elektromagnetischen Signale, die jetzt eben aus diesen Telekom- und Broadcast-Anwendungen kommen. Es gibt einen Haufen andere Stromquellen, die um uns herum sind, die auch Störungen machen. Die auseinanderzuhalten ist ganz schwierig. Experimentell kann man das schon machen, aber dann gilt es auch wirklich nur für den Experimentalaufbau und nicht für die Realität. Da kommt auch dazu, dass der Mensch ganz einen Haufen anderen Einflüsse ausgesetzt ist, zum Beispiel der Chemie oder von Lebensmitteln, die behandelt worden sind auf die eine oder andere Art oder auch schlicht und einfach die Lebensart der Menschen. Die Menschen schlafen sehr viel weniger als vor 10 oder 20 Jahren. Und das alles gibt so einen Mix von Umwelt oder Umgebung von uns, wo es ganz schwierig ist, einzelne Elemente rauszufiltern und dann sagen, das ist jetzt geschuld, wenn wir nicht mehr gut können schlafen oder das ist geschuld, dass wir immer so weh haben im Rücken oder Namen vergessen und was weiß ich was alles. Das wird je mehr Einfluss, dass da zusammenkommen, desto komplexer, um das auseinanderdividieren.
Herr Rivi, bei DAB-Antennen gibt es die Diskussion glaube ich nicht bis jetzt, oder?
Ja, es ist immer nicht so schwerwiegend und so. Der Grund ist ganz einfach. Man könnte bei DAB mit viel, viel tieferen Leistungen arbeiten auf Senderseite als mit UKW. Also was wir bei einer DAB-Antenne mit 1 Kilowatt erreichen, braucht man mit UKW 10 Kilowatt.
Hat es denn beim Radio diese Diskussion eigentlich gar nie gegeben?
Es hat schon solche Diskussionen gegeben, sogar sehr heftig. Eine, die gerade noch kürzlich stattgefunden hat, die für Beromünster. Beromünster wird abgestellt im 2008. Es hat die grosse Diskussion gegeben vor etwa 10 Jahren über Kurzwellensender Schwarzenburg. Der hat auch müssen abgestellt werden, weil die Emissionen sind so stark gewesen, dass die Drähte von den Wäschhänkchen da von singen und die Hennen, die haben Nachrichten rausgelassen.
Aber das ist, weil Kurzwellen so eine gewaltige Leistung hat,
genau,
oder?
Ja, genau. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, jetzt gerade bei den digitalen Medien können wir mit viel tieferen Leistungen arbeiten, weil ein Gerät, das Signal auch noch empfängt, auch wenn es noch so schwach ist, kann den Sound integral rekonstruieren.
Jetzt ist aber gerade beim DAB die Schwelle an vielen Orten ein bisschen zu tief. Der Empfang ist nach meinen Erfahrungen nicht überall so gut wie von UKW. Sie garantieren ja auch keinen Empfang im Gebäudeinneren. Hängt das mit dieser Sendestärke zusammen?
Nein, das hängt eigentlich damit zusammen, dass man am Anfang die ganze Planung für DAB ausgelegt hat, rein für externen Empfang, für Mobilempfang. Und das hat sich als Druckschluss erwiesen. Man hat dann plötzlich gemerkt, die Leute die kaufen sich ja auch Geräte für daheim. Oder? Und eigentlich hören sie viel mehr Radio daheim oder im Büro oder im Bastelraum. Und nur ein kleiner Anteil, der vielleicht von 20-30% wird, außerhalb konsumiert.
Also das war vor allem Autoradio gewesen?
Ja, und das erste Sendernetz, das man aufgebaut hat in Europa, sei es in Deutschland oder in England oder auch in der Schweiz, hat man zu tiefe Leistungen gehabt. Mittlerweile sind die Leistungen erhöht worden. In der Schweiz haben wir noch teilweise Sender aus dieser ersten Generation. Die sind wir jetzt gerade alle am Aufrüsten.
Für die Durchsetzung von einer neuen Technik beim Radio ist der Autoempfang aber doch eines der Killer-Argumente. Viele Leute hören wirklich vor allem im Autoradio. Wann gibt es dann systematisch DAB-Empfang bei den Autoradiogeräten?
Das ist eine Entscheidung von der Autoindustrie. Also wir haben festgestellt, dass die Autoindustrie immer sehr träge ist, auf solche Sachen zu reagieren. Man denke, dass noch bis vor kurzem eigentlich in den Autos noch Kassettenrekorder eingebaut worden sind und nicht CD-Player. Also da haben wir praktisch 15 Jahre Verspätung. Und auch hier stellen wir fest, dass sich die Autoindustrie schwer tut. Im Moment sind allerdings die deutschen Autohersteller vor allem dran, am schauen, wie sie DAB implementieren können, weil man kann natürlich ganz viel Zusatzdaten übertragen über DAB. Und da kann man zum Beispiel Parkhäuserbelegung kann man übertragen, man kann Verkehrsmeldungen dazu tun, die man auf UKW praktisch nicht durchbringt.
Also das würde dann ins Navigationssystem einfließen?
Genau, eine integrierte Navigation, wo die Daten von DAB-Sender direkt nutzen kann.
Damit sind wir eigentlich so quasi nahtlos zu unserem heutigen Hauptthema übergegangen. Da geht es um die Zukunft des Radio und die ist, wie könnte es anders sein, digital. Da stellt sich auch die Frage, ob UKW, die Ultrakurzwelle, die in den 50er Jahren eingeführt worden ist, jetzt demnächst ausgedient hat.
Das ist nicht viel später gekommen.
1949, der erste Sender. Ja.
Oh, okay. Ja.
Ich habe nachgeschaut.
Das ist jetzt bald 60. Ah.
Wenn es nach den Hörern geht, haben wir den Eindruck gehabt, dass die noch nicht so wahnsinnig auf DAB abfahren.
Ja, das ist immer so ein Einhuhn-Problem. Man hat angefangen, CD-Player verkaufen, wo die Leute CDs gefunden haben im Laden. Am Anfang haben solche Geräte 3-4'000 Franken gekostet und es hat bei 7 oder 8 Scheiben herum gehabt. Da hat der grosse Harst der Konsumenten hat da nichts anfangen mit dem Ding. Man stellt fest, dass dort, wo ein gutes Programmangebot ist, dass dort der Markt sehr, sehr rasch reagiert. England hat das 3-4-fache Angebot an DAB-Programm. In einer Stadt wie Bristol hat man 12 UKW-Programme, aber fast 40 DAB-Programme. Und natürlich in so einem Markt, da verkaufen sich solche Geräte extrem gut. Und die haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit etwa 4 Millionen solche Geräte umgesetzt. Bei uns ist das so, das ist nur die SRG vorläufig, die DAB-Programme anbietet, allerdings viel mehr als auf UKW. Und es fängt langsam an anziehen. Da sind immerhin auch schon 30.000 bis 40.000 Geräte verkauft worden in der Schweiz.
Es ist aber gerade heute eine Mitteilung von der SRG gekommen, dass der Ausbau des DAB verzögert, respektive aufgeschoben worden sei aus Finanzmangel.
Der heutige Ausbau, so wie er jetzt geplant ist, der wird weitergehen. Also wir haben jetzt etwa 40 Sender im Betrieb und es kommen nochmal 50 dazu. Was aufgeschoben worden ist, ist das zweite Programmpaket. Also man hat vor, zwei Programmpakete zu machen, jetzt hat man mal eins, jetzt tut man mal das national gut ausbauen, aber das sind immerhin zum Beispiel in der Stadt Zürich schon 11 Programme, währenddem das wir auf UKW nur 5 anbieten.
Wieso tut denn die SRG eigentlich DAB so stark promoten? Das bringt ja im Zweifelsfall nur mehr Konkurrenz.
Ja, das ist immer ein kleines Problem. Man kann Entwicklung auch verschlafen. Also wir haben gerade vorhin das Beispiel von der Musikindustrie. Und wenn man natürlich nicht merkt, dass der Markt einem anders hergeht und man selber nicht dabei ist, dann riskiert man dann langfristig grosse Verluste zu haben. Wir wissen selbstverständlich, dass mit DAB die Spiesse gleich lang werden, für die SRG wie für die Privaten. Die H-Media zum Beispiel die gleiche Verbreitungszone haben wie die SRG für eure Programme. Was heute ja nicht der Fall ist. Radio 24 ist einfach nur in Zürich zu empfangen. Und das heisst, dass wir mehr Konkurrenz haben, das stimmt. Aber jetzt geht es darum, den Ding zu retten. Der Tiger, der kommt. Mhm. Oder? Jetzt kann man sich davor herstellen und versuchen zu bremsen. Das ist bei einem Tiger wahrscheinlich nicht so ratsam, auch wie bei den weissen Haien. Und da tut man einen gescheiten Reiter.
Aber jetzt gerade die Verschiebung von dem zweiten Programmpaket. In diesem Paket wären doch vor allem neue Programme drin vorgesehen waren, wo quasi von Leuten, die ganz neue Sender entwerfen wollen. Also es wären ja noch nicht die gestandenen Privatradios gewesen. Die kommen erst im Paket 3.
Es ist so, das letzte Jahr im Mai ist eine grosse internationale Konferenz hat stattgefunden, wo man die Frequenzen verteilt hat für alle Länder in Europa für digitales Radio.
Ja.
Und die Schweiz hat da 7 Frequenzblöcke bekommen. Einer von diesen Frequenzblöcken, der Kanal 12, tut heute die SRG besetzen mit ihrem Angebot. Der zweite ist ausgeschrieben worden im letzten Herbst vom BAKOM und das ist für die Privaten bestimmt, also für Tamedia, Ringier und wie sie alle heißen. Und erste, dritte werden wieder für die SRG bzw. SRG und Private zusammen.
Hat es denn da einen Rand gegeben auf die Frequenzen oder eben halt nicht so? Und ist das vielleicht auch ein Grund, wieso man das Paket rausschiebt?
Es hat eigentlich ursprünglich nicht einen grossen Rand gegeben. Jetzt langsam fängt es anzuziehen. Also jetzt bei dieser Ausschreibung sind 17 Programme zur Konzessionierung angemeldet worden. Und das zeigt auch schon, was das kann heissen. Also zum Beispiel in einem Grossraum Zürich könnte in absehbarer Zeit das Angebot von DAB-Programmen von fast 30 Stück vorhanden sein.
Es ist ja ein Nachteil eigentlich von dem DAB, dass man nicht weit Distanzempfang hat. Also wenn Sie sagen, Sie haben 11 Programme im Moment, ist das im Vergleich mit UKW ja nicht sehr viel, wenn man die ausländischen Sender auch berücksichtigt. Ich kann doch ohne weiteres Südwestfunk Österreich bei gutem Wetter auch noch Elsass empfangen. Und das gibt dann zusammen die grössere Auswahl. Wenn ich jetzt nur einen DAB-Empfänger hätte, dann wäre ich praktisch aufs innerschweizerische Angebot begrenzt. Und das dunkelt mir jetzt doch ein bisschen. Heimatschutzmassnahmen.
Ja. In Kontinentaleuropa werden praktisch nur Geräte verkauft, die beides drauf haben. Im Fall DAB, im Bodenseegebiet, da kann man bis zu 26 Programme empfehlen. Da ist das Bayerische Ensemble, da ist noch Baden-Württemberg dabei, da sind die Schweizer dazu. Also es gibt schon ein Rechtspaket.
Mal ganz kurz, Vorteil, den DAB hat, wenn ich heute mir so ein Empfangsgerät kaufe.
Wenn einer das heute kauft, dann hat er mal Zugang zu 11 SRG-Programmen hier in der deutschen Schweiz und nicht nur zu 5. Wir haben jetzt Spartenprogramme drauf, wie Radio Swiss Classic, Swiss Jazz, Swiss Pop, Musikwelle, die auf Mittelwelle zwar noch ist, aber im Mono und in 2 Jahren wird verschwinden. Virus hat man zum Beispiel drauf, also Jugendsender. Das zweite wichtige Ding ist, dass es einen sehr guten Empfang hat im Auto.
Und es merkt man, wenn ein neues Sendegebiet kommt oder nicht?
Also DAB wird in der ganzen deutschen Schweiz auf der genau gleichen Frequenz ausgestrahlt.
Das heißt, man muss eigentlich gar nicht suchen.
Ja, man muss gar nicht suchen.
Wieso kann man das bei DAB und hat das bei UKW nicht können?
Das ist genau der Vorteil vom Digital. Also man muss sich das so vorstellen. Ein Sender tut nicht ein Programm ausstrahlen, es tut einen Datenstrom ausstrahlen. Und in dem Datenstrom kann man bis zu 11 Programme im MPEG-2-Format oder wenn man es dann halt mal im MPEG-4 wird machen, bis zu fast 30 Programme strahlen. Auf der gleichen Frequenz.
Sie sagen dann Bucke, oder?
Ja, dem sagen sie Multiplex. Da kommen die Programme in eine Zentrale, in einen Rechner, und dann wird das alles zusammengewürfelt und es gibt einen Datenstrom. Der Empfänger selber ist nichts anderes als ein Computer, der die Datenpakete wieder auseinanderrupft und zusammensetzt und wieder daraus Audioprogramme macht. Jetzt der grosse Vorteil von DAB ist, dass der Empfänger nicht nur den direkten Datenstrom kann nutzen kann, der gerade vom Sender kommt, vom Nächsten. Er kann auch reflektierte Signale nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Tal bin, wo ich keinen direkten Blickkontakt habe zum Sender, aber das Signal reflektiert wird von Felsen, von Hügeln, von Gebäuden, dann kann ich das empfangen.
Mhm. Also beim UKW hat so etwas zum Qualitätsverlust geführt, genau. Die Reflexionen. Genau. Und
dann haben wir die Überlagerungen gehabt, dass die komischen Situationen, wo sich dann so Signale überlagert haben und wo Störungen gegeben haben.
Walter Jäggi, wie schätzt du das ein? Radio ist also ein typisches Nebenbei-Medium, das man so im Hintergrund laufen lässt. Ist da die Qualität wirklich ein Kriterium, das die Leute dazu bringt, sich so ein Gerät zu kaufen?
Das ist ja vor allem umstritten, wenn es um den Empfang im Auto geht. Hat es einen Sinn, irgendeinen Dolby Surround Superqualität im Auto zu erreichen, wenn das Geräusch vom Auto respektive vom Verkehr rundherum schon so gross ist, dass man die Finessen überhaupt nicht merkt? Und von dort her muss man sich fragen, ob das etwas bringt. Aber wenn man nur auf die weite Verbreitung und den einfachen Empfang und bei einer minderen Qualität aus wäre, dann müsste man Langwellen oder Mittelwellen machen. Die können das genau.
Dolby Surround ist gefallen. Kann das DAB?
Ja, das ist möglich.
Aber es wird noch nicht gemacht.
Also ich habe Tester gehört. Bisher gibt es die immer aus Anbietern, gerade aus dem einfachen Grund, weil Radio wird ja schlussendlich immer in speziellen Situationen gelöst. Also man ist in der Küche, man kocht, man ist im Auto, man hat Motorenlärm. Also Radio hören tut man kaum je in einer idealen Stereosituation mit wunderschönen Lautsprechern, die 10'000 Franken wert sind. Aber um nochmal schnell auf die Vorteile zurückzukommen, ich glaube, die Vorteile sind an einem ganz anderen. Aber das Wichtige daran, an der ganzen Digitalisierung, ist, dass das Angebot viel, viel grösser wird. Oder langfristig werden wir Situationen haben, wo wir in Zürich werden können 150 Radios empfohlen, 160 Radios empfohlen. Das heisst, es gibt die Möglichkeit, ein Hip-Hop-Radio zu haben, ein volkstümliches Radio zu haben, vielleicht eins mit Hörli, ein Kinderradio mit Märli und. Die Übertragung mit einem Sender von 27 Programm tut natürlich die Übertragungskosten auf einen Bruchteil reduzieren von dem, was wir heute haben.
Komme ich dann da auch leichter an eine Konzession an, wenn ich sage, zum Backum nehme ich an, wird das sein? Kann ich dann angehen und sagen, ich hätte gerne irgendein Fanradio oder ein Podcastradio?
Beim Digitalen ist natürlich die Sache insofern anders, es hat viel mehr Platz. Mhm. Man kann viel mehr Sender machen. Und dem hat der Gesetzgeber Rechnung getragen, indem er zwei Kategorien eingeführt hat. Die eine Kategorie sind die, die eine Konzession brauchen. Das sind die, die auch einen Anspruch erheben auf Geld aus den Gebühren. Und dann gibt es die, die gar keine brauchen. Die können einfach senden, die haben nur eine Meldepflicht. Also ab April, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, kann jemand kommen und sagen, ich will so ein Radio machen, tut das melden am Backum. Er muss nur einen Provider finden, der das mitnimmt auf so ein Programmbuch. Oder? Das ist das Einzige, was er noch braucht. Also er braucht nicht mehr das komplexe Prozedere.
Findet die ganze Aufsplittung in Sparten und spezielle Angebote nicht schon lange einfach im Internet statt?
Die findet dort schon lange statt, aber nur im stationären Bereich. Sie ist nicht mobil.
Walter Jäcki, müsste man sagen, hätte da nicht eine Radiokonzession ausdient. Jeder, der will, darf auch.
Ja, so eine Art des Bürgerradio, genau. Das in Deutschland auch mal eingeführt worden ist. Ja, das Problem, wenn man das eben dann kommerziell betreiben will, ist eben schon so, dass das Verbreitungsgebiet Deutschschweiz zum Beispiel zu klein ist für allzu viele Spartenkanäle. Wenn man mit den Kollegen von den Lokalradios redet, sagen sie, ja, wir möchten gerne noch 5 oder 6 Sparten, aber das kann man nicht finanzieren, weil es ist gar nicht genug Werbeeinnahmen vorhanden. Es ist, was jetzt DAB betrifft, auch noch ein zu kleiner Publikumskreis, weil niemand macht Werbung für ein Nischenprodukt, das nur ein paar tausend Zuhörer hat. Und zum Internet, man redet ja immer davon, dass Internet ins Auto kommen soll. Da wäre wahrscheinlich dann die nächste Generation von einer Art Radio, die dann vielleicht eben auch nicht mehr Radio heisst, wo dann das DAB auch schon wieder überholt.
Ja, und wenn UMTS und all die Sachen mal wirklich so weit sind, wie man schon lange davor hat, dann ist es ja durchaus möglich, dass man mobil und unterwegs via Internet Musik hört.
Also ich meine, das kann man schon heute, kann meinen Laptop mitnehmen und im Bahnhof kann ich meine Programme hören. Aber das Problem ist einfach der Mobilempfang. Für die Technologien wie UMTS, wie Wireless LAN, da muss ganz, ganz ein dichtes Sendernetz her. Der grosse Vorteil von DAB ist, dass man mit weniger als 100 Sendern das ganze Land vollständig abdecken kann. Mit einer absolut Top-Qualität.
Wie viele UKW-Sender hat das ergeben?
Also ich kann jetzt ein Beispiel machen. Oder? Für allein fürs Bündnerland, fürs Radio Romansch, braucht es 160 Sender und Repeater.
Wann werden die UKW-Sender abgestellt?
Ja, das dürfte noch eine Weile dauern. Etwas tut man nicht abstellen, solange sich das andere nicht im Markt etabliert hat.
Die EU oder Deutschland haben ja so Termine. Gelten die für die Schweiz auch?
Nein, für die Schweiz gelten sie nicht. Norwegen zum Beispiel hat angefangen, Sender abstellen.
Mit einem 40-jährigen Radio kann ich immer noch UKW hören, aber es ist nicht gesagt, dass ich in 40 Jahren mit meinem DAB-Radio noch an die Sender hören.
Es gibt verschiedene Formate von Digitalradio, wie es verschiedene Formate gibt von Analogradio. Es gibt Kurzwelle, es gibt Mittelwelle, es gibt Langwelle, es gibt UKW. Gerade wenn ich jetzt ein konventionelles Radio habe, Langwelle wird schon gar nicht gebraucht, die Kurzwelle ist abgestellt worden und Mittelwelle wird in Kürze abgestellt. Das heisst, ich habe mit meinem Radio nur noch UKW empfangen. Und das ist halt so, die Entwicklung, die geht schon in die Richtung. Was man einfach immer muss bedenken, so ein Empfänger ist im Prinzip nichts anderes als ein PC. Und der muss einfach die Rechnerkapazität haben, um solche Sachen zu dekodieren. Also die von der ersten Generation, die werden natürlich die ganz neuen Formate, die dann viel mehr Rechnerleistung brauchen, nicht können dekodieren.
Sind die DAB-Radios so ausgelegt, dass man die auch per Firmware-Update kann auf ein neues Format anpassen?
Es kommt auf die Marke drauf. Also der weltgrößte Hersteller, das ist Pure. Die machen Geräte machen mit einer USB-Schnittstelle und da kann man über einen PC dann die neueste Software-Release abladen.
Aber das könnte man sagen als Empfehlung für jemanden, der sich mit dem Gedanken trägt, so ein Gerät zu kaufen, auf das zu achten.
Das stimmt.
In Amerika hat man einen grossen Erfolg mit dem Satellitenradio. Mhm. In Europa redet man auch vom digitalisierten Mittelwellenradio. Sind das Modelle, die DAB jetzt hier an Karren fahren?
Nein, das sind Komplemente. Das heisst übrigens auch DRM. Also das hat nichts mit dem Rights Management zu tun.
Perfekt, das DRM, verwirrig.
DRM Digitalradio. Das ist digitale Mittel- und Kurzwelle. Und da geht man davon aus, dass die digitale Kurzwelle mittelfristig wird eigentlich die herkömmliche Kurzwelle ersetzen. Das heisst, dass ich in China werde können meine BBC lassen, problemlos, einfach über die Luft, aber und nicht über das Internet, wo dann zensuriert ist.
Das sind aber zwei Züge, die ja parallel fahren.
Mittlerweile gibt es Geräte, die beides können dekodieren können. Es soll der Frühling von Pure ein Gerät auf den Markt kommen, wo gleichzeitig DAB kann dekodieren, DRM kann dekodieren und sogar noch sogenannte iRadio, also Wireless LAN. Und dann noch UKW Mittelwelle, Kurzwelle und sowieso. Also das geht auch noch dazu.
Wir haben ja schon darüber geredet, was DAB im Auto kann, eben in der Anbindung als Navigationsgerät. Gibt es da auch sonst Multimedia-Möglichkeiten?
Heute die Geräte, die wir jetzt hier in der Schweiz auf dem Markt haben, die können einfach Zusatzdaten in Form von Text. Die Koreaner haben bereits das DMB-Gerät auf dem Markt und da kann man dann effektiv Bilder sehen. Und wir sind studiomässig natürlich so weit bereit, wir warten nur darauf, dass es entsprechende Geräte im Markt sind, damit man die auch senden kann. Es gibt eine Funktion, eine neue, die heisst EPG, das ist genau gleich wie Electronic Program Guide, wie im Fernsehen, wie im Digitalen. Und da kann man im Prinzip dann die Aufnahme von Sendungen programmieren. Also wenn ich jetzt möchte, mache jetzt ein Beispiel, Echo der Zeit hören, wenn ich am Abend am 10 Uhr von Zürich nach Bern heimfahre, dann kann ich einfach das programmieren über ein EPG und dann, wenn ich ins Auto steige, dann nachher ich das abspielen.
Gerade also das Echo der Zeit, das wird immer wieder genannt, genau diese Sendung wird auslösen, dass die Leute auf den Geschmack kommen vom Timeshift, vom zeitversetzten Hören.
Es hat auch noch andere Funktionen, die in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel in teuren Geräten hat es eine Pausenfunktion, also ich kann mein Hören unterbrechen. So wie man es heute hört, oder, wo immer alles gerade real-time ist, das wird mit der Zeit dann wahrscheinlich dann auch verschwinden.
Wahrscheinlich das Gleiche wie bei den Bluewind TV und wie sie alle heissen, genau, im Fernsehen jetzt auch. Genau.
Walter Jäcki, freust du dich auf die Radio-Zukunft?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist, dass man etwas hört, was man sucht, was man will beim Radio. Und das andere ist, dass einem das Radio etwas bietet, was einem überrascht, die Leistung eigentlich von den Programmmachern. Sie sollen nicht das spielen, was ich immer schon sonst schon kenne, wo ich auch vielleicht eine CD habe oder was weiß ich, sondern etwas ganz Unbekanntes. Und die beiden Schienen, die laufen irgendwie ein bisschen auseinander. Auf der einen Seite haben die Hörer immer mehr den Wunsch, etwas Spezifisches zu finden, also nur südafrikanische Volksmusik vom 19. bis 20. Jahrhundert und haben den Spartenkanal von Kapstadt haben. Und andere, die möchten einfach sich überraschen lassen von irgendetwas, was sie nicht kennen. Und da wird es wahrscheinlich halt noch Formate geben, die es bis jetzt gar nicht gibt. Und das einzige Problem, das ich da gesehen habe, ist die Finanzierung, weil ganz gratis ist das Radio auch nicht. Es ist nicht so teuer wie das Fernsehen natürlich, aber wer das alles soll finanzieren, wenn es dann beliebig viele Spartenkanäle gibt, das ist mir also ehrlich gesagt schleierhaft.
Pietro Ribi, Walter Jäcki, vielen Dank für die erhellende Einsicht über die Zukunft vom Radio.
Zum Schluss nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Die meisten von euch, das wissen wir, die hören uns via iTunes und das freut uns eigentlich auch. Wir wissen aber auch, dass es doch etliche gibt, die uns im Webbrowser hören, auf unserer Seite dogi.ch/digitalk. Seit letzter Woche ist das noch einfacher geworden als vorher. Es hat eigentlich einen Button drauf, wo man nur noch Play drücken muss und dann kann man direkt hören, in jedem Webbrowser. An dieser Stelle vielen Dank für unsere Leute bei kaiwa.ch, die das gemacht haben. Wenn ihr Wünsche und Kommentare zu unserem Podcast habt, schickt uns doch gerne ein E-Mail aufleben@tagesanzeiger.ch. Nächste Woche geht es nochmal ein bisschen um die technische Zukunft. Und zwar reden wir dann über den Stand von HDTV in der Schweiz. Unser Gast ist Hans Strassmann, ebenfalls von der SRG. Und er weiss Bescheid über die Pläne vom Schweizer Fernsehen in Sachen HDTV. Vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank unseren Gästen. Bis nächste Woche. Allen eine gute Zeit.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.
Das war der Digitalk vom Tagesanzeiger, präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.